Alles klar.
Moin Leute und herzlich willkommen hier in der OT-Blase, dem LARP-Podcast mit unserer ersten Folge nach unserem 1000 Subscriber-Meilenstein. Meine Wenigkeit ist Dominik.
Ich bin Lukas und das hier ist Georg.
Hallo. Genau, bekannt Hallo. Von Reikmetall. Und unsere heutige Folge wird sich mal um etwas drehen, wo wir wirklich so ein bisschen unseren Expertisebereich verlassen, sozusagen. Weil das wird so ein kleines Highlight für uns.
Wir wissen eigentlich alles. Also fast alle, die meisten Dinge im Lab sind wir quasi die Experten. Nur eine einzige Sache, da sind wir noch nicht so Experten. Wir bekommen zwar jetzt Werbung über YouTube, ist klar. Das heißt, wir bekommen Werbeeinnahmen, unendlich viel Geld. Demnächst können wir dann mitreden, aber jetzt noch nicht. Es geht nämlich Hobby zum Beruf machen. Das heißt, von Lab leben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das macht dieser Mann hier.
Genau. Am besten erklärst du mal so ein bisschen, was so dein Schaffensbereich ist.
Ja, ich glaube, am ehesten kann man das als Kostümdesign bezeichnen. Ich tobe mich da eigentlich immer ziemlich aus. Erfülle Aufträge für Kunden.
Genau, für deine Firma Reikmetall quasi komplett von dir selber gemacht.
Ja, genau, alles. Ja. So. Oder ich strebe jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr in den Bereich Props, einfach weil kann man auch gut Geld mitmachen. Genau. Stickereien auch, Stickmaschine gekauft. Ja, alles was so geht, ne? Also ich sehe mich selber da, glaube ich, ein bisschen so als Düsentrieb, ja, der dann zu viel Geld für lustige Experimente ausgibt und alles ausprobieren möchte.
Ja. Da wollten wir auf jeden Fall mal so ein bisschen drüber quatschen, weil es gibt da draußen ja einige, die so ein bisschen in den selbstständigen Bereich gehen, was Lab angeht. Und das ist nicht unbedingt die, ich sag jetzt mal, das ist schon ein sehr spezieller Move, den man da macht. Und man, da braucht es wirklich einen ganz bestimmten Schlag Menschen für, der wirklich sich in so ein Hobby in die Selbstständigkeit wagt. Ja. Und deswegen fanden wir es mal interessant, dich hier, Georg, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu lassen, was so die Fallstricke, die Stolperfallen, die Fettnäpfchen, aber auch die coolen Sachen sind, die so eine Selbstständigkeit im Lab so mit sich führt.
Oh. Generell wollen wir natürlich hier eine Diskussion führen, auch über andere Sachen zum Beispiel. Es gibt einige andere
vielleicht.
Leute, die
es das
zum
kommt
Beispiel,
auch an.
Ich hatte ganz interessant, das war jetzt wirklich, glaube ich, in der Süddeutschen war das. Das war ein Typ, der ist aus Bonn, den kenne ich durch Umwege und der hat sein Studium abgebrochen und arbeitet jetzt in einem Brettspielladen in Hamburg. Nicht im Einhorn, sondern in einem anderen Brettspielcafé als Brettspielexperte. Und das ist, man kann sich vorstellen, ist jetzt nicht die Sache, wo du am meisten Kohle mit verdienst, nee. Aber es ist auf jeden Fall in so Brettspiel-Facebook-Gruppen sehr heiß hergegangen, weil die Leute natürlich dann sehen, so okay, man kann halt sagen, man kann einen Job machen, wo man richtig viel Kohle verdient oder mittelmäßig viel oder macht halt einen Job, wo man mit seinem Hobby halt wirklich die ganze Zeit zu tun hat und verdient dann eventuell weniger. Ist es denn bei dir auch so zum Beispiel, dass du mehr verdienen würdest, wenn du vielleicht als Schneider oder so oder als Designer woanders arbeiten würdest?
Ja, definitiv, denke ich schon. Du hast ja auch vor allem beständiges Einkommen dann einfach auch. Du musst dann nicht jeden Monat immer gucken, dass alles passt, sondern ja, also am Ende des Monats hat er eine Lohnabrechnung, ne? Ja. Also ja, würde dann halt auch auf jeden Fall mehr sein wahrscheinlich, aber
Vielleicht einfach mal für die Leute, die Reikmetall nicht kennen, so ein bisschen abzustecken. So, also dein Steckenpferd ist zum einen Kostüme mit viel Lederapplikation, relativ im stilistisch gesehen würde ich mal sagen Warhammer bis Witcher Style ist so ein bisschen die Stilfrage und auch Pistolen, also Radschlosspistolen mit Knallmunition
darunter.
Genau, das ist ein es muss aus dem Holz ziehen.
Ja, warte mal. Das sehen die auf dem Kopf, das ist schwer nämlich. Ja. Das ist festgemacht. Das hier ist zum Beispiel eine. Das hier ist eine
sehr alter
echte Reik, eine ältere ältere Reikmetall.
Aber schon von der guten.
Ja, das war ja. So einer der ersten Modelle. Die sieht man ab und zu sehr weit verbreitet.
Ich meine hier, wenn man kann man das hier präsentieren.
Das
vielleicht machst du einfach ein paar Beauty-Shots später, ja. damit man diese wunderbare.
Ich hab ein paar schöne Aufnahmen auf der Weltenwerker gemacht, die werde ich hier auch noch mal reinschmeißen von einem Schießeisen. Die sieht man sehr oft zum Beispiel auf dem Epic Empires, wird im Imperium sehr oft benutzt.
Schön laut, muss man sagen.
Kontrovers und geliebt, ja, kann man so sagen.
Ja, es gab gemischte Reaktionen auf die Teile, weil die benutzen diese lustigen Firecaps, die man vielleicht kennt. Diese bronzernen Dinge, die so ein bisschen aussehen wie Knallmunition aus dem Karneval.
Ja, man muss ein bisschen sagen, vielleicht für euch im Hintergrund, wir haben ja alle drei im Imperium in derselben Gruppe quasi angefangen, und zwar im Pack. Das ist eine Räuberbande, könnte man sagen. Und die schießen halt super gerne. Und ich habe dann für alle mal Caps eingekauft. Und dann bin ich nach Köln gegangen.
Da gab's zum Glück einen Laden für, ne?
Ja, ja, sind die für Schrotflinten tatsächlich so. Aber die knallen auch richtig ordentlich. Man hört es auch, man spürt es. Brauchst keine Projektile und genau. Spielst halt auch einfach aus dann, ne? Weil du einfach merkst, okay, irgendwas ist gerade in meine Richtung geflogen.
Das ist definitiv besser als diese lustigen Piratenknallpistolchen, die es auf dem Markt für gewöhnlich gibt. Ja. Aber ja, das ist so eine deiner Signature-Sachen. Und genau, wie ist denn so momentan, wie ist denn für dich momentan auch so die aktuelle Lage? Weil ich kann mir vorstellen, da draußen rudern jetzt gerade ein paar Selbstständige um die Krise herum. Und wie ist das bei dir momentan so?
Tatsächlich alles okay.
Ja.
Also kamen Aufträge rein, alles gar kein Problem in der Corona-Zeit. Mhm. War natürlich alles ruhiger, wegen keine Cons, also keinen großen Zeitdruck gehabt irgendwie jetzt im Endeffekt, was ich manchmal ja auch brauche. Naja, aber auf jeden Fall die Zeit dann ja auch gut genutzt, irgendwie dann sich in andere Sachen reinzuarbeiten, wie Stickereien und so.
Oh ja, genau, ja. Da können wir auch noch ein, zwei deiner Prototypen nachher in Beauty-Shots zeigen. Wie lange machst du das jetzt?
5 Jahre ungefähr.
5 Jahre?
Seit 2014. 6 Jahre? Doch.
Wie bist du jetzt genau reingekommen? Aber jetzt sag mal, ich wäre jetzt, vielleicht, es gibt ja mit Sicherheit einige Leute, gerade vielleicht jüngere Leute, auch vielleicht bestimmt auch ältere, die irgendwie sich überlegen, ich habe jetzt doch keinen Bock auf Gartenlandschaftsbauer oder was auch immer.
Nichts gegen euch Gartenlandschaftsbauer.
Nein, es ist einfach nur um mal neutral einfach irgendeinen Beruf einfach mal zu nennen. Ich würde jetzt irgendwie gerne einsteigen. Wie bist du quasi dazu gekommen, diese Kostüme, wir können das ja mal einblenden, was das für Kostüme sind.
Da gibt es ja ein paar hübsche Bilder.
Sowas zu entwickeln, sowas zu machen.
Ja, also an sich habe ich schon immer gebastelt, seit ich denken kann. Also Sachen gebaut, Kostüme gebaut, irgendwie Kram gebastelt und verschiedene Berufe ausprobiert. Und dann habe ich dann halt irgendwann Ausbildung gemacht zum Maßschneider. Und mich danach halt sofort selbstständig gemacht und mir Maschinen besorgt, alles aus eigenem Kapital. Und so lief das halt irgendwie.
Also du bist quasi dann, du hast Bock gehabt, quasi eigentlich, also du hast quasi einfach gebastelt, aber vorher aber schon labmäßig gebastelt.
Ja.
Und dann hast du, weil du Bock hattest, das beruflich zu machen, bist du dann quasi hast du diese Ausbildung gemacht. Ja. Aber direkt schon mit dem Ziel, quasi wirklich dann auch für Lab das zu machen.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch relativ ungewöhnlich, wirklich, schon direkt mit diesem Hintergedanken, diesen Berufszweig einzuschlagen. Also als ich meine Tischlerlehre angefangen habe, dachte ich mir jetzt nicht, dass ich irgendwas für Lab bauen.
Ja, keine Frage. Ich habe auch Segelmacher angefangen in Travemünde. Ich hatte.
Segelmacher, das gibt es noch als Ausbildungsberuf.
Ja, sitzt auf dem Boden, ne, auf so einer Holzbank und nächsten ganze Zeit musst du 1 Meter in einer halben Stunde schaffen, ne? So ein Scheiß halt. Oder Plannäher hatte ich auch mal gemacht. Oder Altenpfleger.
Okay, das ist jetzt.
Oh, Altenpfleger, ey.
Ja, Altenpfleger. Aber da waren wir alle mal irgendwo, ne?
Das hat jetzt hier ja begrenzte Anwendung im Lab, sag ich mal so.
Ja, komm, ich glaube, wenn meine Mitspieler mich finden, dann bin ich froh, wenn die Altenpflegerisch.
Ja, aber dann gab es ja irgendwann sicher den Moment, wo du gesagt hast, du machst das jetzt wirklich hauptberuflich. Kam das wirklich von automatisch oder war irgendwann wirklich die Entscheidung dadurch so, yo, ich versuche jetzt damit meinen Lebensunterhalt komplett zu verdienen?
Ja, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, irgendwie einen Chef zu haben. Mhm. So, und habe dann einfach gesagt, ich mache das jetzt, probiere das einfach mal aus, was soll schon passieren. Und hab dann einfach losgelegt, ne?
Wie kommst du an Kunden? Wie bist du an die ersten Kunden gekommen?
Mit Propaganda.
Aber bist du quasi hingegangen, hast gesagt so, hast du damals schon Imperium-Zeiger und hast dann gesagt so, ich kann dir ja hier eine neue Hose schneidern oder wie?
Also ich habe schon seit immer mal Sachen genäht so und dann wusste man irgendwie, ja gut, der kann nähen halt irgendwo. Und bin da seit 2011 im Lager, im Imperiumslager. Und
auf dem Epic Empire
genau.
Übrigens. Ja, genau.
Genau, und ja, hat sich das dann halt alles so verselbstständigt und mittlerweile decke ich da, glaube ich, schon einige Leute ab.
Ja, also
wenn es gerade um
diesen imperialen Stil gibt, das ist auf jeden Fall prägnant. Man merkt auf jeden Fall sehr schnell, wenn irgendwas von dir kommt. Das hat meistens, wenn es imperiumsmäßig ist, hat es immer Leder mit eingenäht, hat Karos oder Vierecke, weil dieser typische Oldschool Imperium-Stil hat das sehr viel. Mhm. Das ist schon sehr, sehr prägnantes Stilmittel, was du gerne benutzt.
Und das ist halt sehr laut dann, ne?
Oder das, ja. Man hört es von
weitem. Es muss halt echt sein, ne?
Wir müssen auch ich würde mal ganz kurz auf deine Superwaffe anspielen. Du hast ja die dreiläufige. Ja, das Meisterstück der Reichmetallwaffen mit diesem Riesenzündding in der Mitte.
Ja.
Das sollten wir jetzt vielleicht mal kurz zeigen.
Ich glaube, auf der Weltenwerk hattest du das ausgestellt. Dann habe ich das 100%ig abgefilmt, dann habe ich davon Aufnahmen, ja. Ja, sehr, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, und was jetzt wahrscheinlich, wie schon Lukas angesprochen hat, es gibt da draußen wahrscheinlich Leute, die sich diesen Schritt auch am Überlegen sind. Ich meine, viele von uns da draußen, wir sind ja erwachsene Menschen, wir kennen wahrscheinlich so ein klein bisschen, wie so selbstständige Arbeit für gewöhnlich aussieht und dass das doch teilweise sehr, sehr anstrengend ist. Was wäre so einer der, wenn jemand auf dich zukommen würde sagen, hey, ich möchte mich selbstständig machen, was wäre deine erste Antwort? Kannst ganz ehrlich sagen, ganz unverhohlen sein.
Lass es bleiben. Der Stress lohnt sich nicht.
Ja, das ist... Warum, was ist das Problem? Was ist so deine Erfahrung?
Ich glaube, wenn du im Lab dich selbstständig machen möchtest, hat das sehr viel mit Leidenschaft zu tun und nicht gerade so mit, sag ich jetzt mal, ich möchte jetzt das große Geld machen, sondern du machst das halt irgendwie, weil du Bock drauf hast und Spaß dran hast, irgendwie coole Sachen zu bauen. Aber du wirst halt nicht damit reich. Außer du wirst halt irgendwie entdeckt oder Leute wollen halt exakt das Zeug haben, dann, wenn es dann zum Beispiel den Schritt geht von Lab rüber in Produktionsfirmen oder Film oder Theater, ne, das ist halt so das Ding. Aber
ist bei dir denn das Ziel zum Beispiel eigentlich? Also würdest du lieber, also, oder arbeitest du quasi darauf hin, bei so einer Produktionsfirma dann zu landen am Ende als Propmacher oder ist es für dich quasi eigentlich eher das Ziel, dann der Lab-Szene dann dein Ding zu machen, da vielleicht dann mehr Kunden zu bekommen oder mehr Geld für einen Auftrag oder so oder vielleicht doch Angestellten, was wäre dir da lieber?
Ja, ich glaube, ich habe eher Bock, mein Ding zu machen einfach und dann da halt irgendwie meinen Fuß zu fassen, aber auch langfristig vielleicht auch nebenbei was anderes zu machen einfach auch.
Ja, ich glaube, einer der Risiken wirklich, wenn man das für ein Lab macht, ist, dass Lab ja immer so ein Wandel ist. Gerade was so Stilmittel angeht und Sachen, die innen sind und hast du nicht gesehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr viel Risiko birgt, wenn man sich auf eine bestimmte Sache zu sehr konzentrieren würde. Stell dir vor, du bist jetzt ein Propmacher oder ein Schneider, der sich rein auf, sagen wir mal, Piratensachen spezialisiert hat. Dann kannst du schon durchaus Schwankungen quasi im Trend erfahren. So vor, ich sag jetzt mal, in der Zeit, wo die Flucht der Karibik in war, wo wirklich das Piratenkonzept so eine Renaissance erlebt hat in der Lab-Szene, da hättest du wahrscheinlich Arbeit ohne Ende bekommen. Und jetzt ist das mittlerweile so ein bisschen am Abebben und wahrscheinlich würdest du jetzt so ein bisschen am Strampeln sein, wenn es darum geht, Kunden ranzuziehen für coole Klamotten. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so ein bisschen mit Risiko verbunden, wenn man das sehr, sehr spezialisiert auf etwas macht.
Das meine ich aber auch gar nicht, aber zum Beispiel, also du hast ja eigentlich natürlich erstmal die Möglichkeit, den klassischen Weg zu gehen. Ich denke mal, Schatzkammer damals, sozusagen Wyvern, beziehungsweise da auch, wie heißen die ganzen anderen?
Mytholon,
die
Zeughaus,
also diese ganzen Leute, die Labwaffen bauen seit Ewigkeiten, der dunkle Art, glaube ich. Ich bin wirklich im Labwaffen-Game bin ich kaum drin, deswegen weiß ich das nicht. Aber ja,
es gibt.
Ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, das ist etwas, was mich überrascht hat auf der Weltenwerke, dass es wirklich noch so viele Hersteller gibt. Als ich da durch die reingegangen bin, habe dann wirklich all die verschiedenen Asika, Zenders und so weiter habe ich gesehen. Da dachte ich so, oh, die habe ich mal irgendwann gehört, aber nie wieder was von denen gesehen. Und als ich die dann alle gesehen habe,
weil wir
ich,
uns, oh, weil wir halt kaum Lovewaffen kaufen, das liegt daran.
Ja, weil
oder wir selber halt irgendeinen Scheiß nähen. Das ist einfach.
Ja, wir so. Haben halt einen riesen Fundus und der wird immer wieder im Freundeskreis hin und her gegeben und deswegen werden kaum neue Waffen.
Ja, oder halt, lass uns halt was nähen vom Reitmetall. Was ich aber sagen wollte, ist, dass diese Leute, die haben ja alle sehr klein angefangen. Das sind ja auch Einzelpersonen gewesen und die ja. kommen mir ja dann immer mit dazu, dass du halt wirklich dann Leute hast, die für dich arbeiten und so. Was würde dich denn jetzt zum Beispiel daran hindern, zu sagen, oder wäre das quasi für dich eine Option, zu sagen, du wächst irgendwann so groß, dass du da deine große Werkstatt hast mit 5 Leuten, die dann halt vielleicht dann auch noch Ladwaffen bauen, damit dein Angebot breiter aufgestellt ist? Oder ist das für dich besser, so quasi das Alleinige?
Ich glaube, wenn man alleine ist, trägt man auf jeden Fall auch das alleinige Risiko über die ganze Sache. Und ich glaube, die Lab-Szene oder der Lab-Markt unterliegt so vielen Schwankungen einfach auch,
ja.
dass das einfach viel zu risikoreich ist, da glaube ich, Leute einzustellen. Ich glaube, die größeren Hersteller würden mir da auch zustimmen, dass das dann halt auch mal ein Problem ist. Du musst die ja Leute bezahlen. Also die und wollen ja Geld haben am Ende.
Ja, wenn man sich jetzt so eine Krise anschaut, die 100%ig in der Szene Jobs gekostet hat und ich weiß zumindest von einigen Leuten, die sogar in Kurzarbeit gegangen sind. Ich meine, das.
Ja, gut, aber das ist ganz vielen.
Ja, ich weiß, aber ich finde das ehrlich gesagt legitimiert das so ein klein bisschen. Es ist eine Legitimation, wenn bestimmte Berufsstellen im Lab so wichtig sind, dass man in Kurzarbeit geht und nicht entlassen wird. Finde ich jetzt.
Ja, aber so Kurzarbeit ist halt generell ein mega Ding, weil du damit halt wirklich erstmal deine Leute erst dann längerfristig auch halten kannst.
Genau. Irgendwie. Aber das bedeutet aber auch, dass da ein sehr, sehr gutes finanzielles, also dass da jemand dahinter steckt, der wirklich finanziell es drauf hat.
Ja.
So, wenn man das wirklich für einen Hobby-Shop durchbekommt, Hut ab, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, das ist halt auch eine der Sachen, das schaffen auch nicht viele. Also ich kenne wirklich, ich denke mal, die Lab-Hersteller, die mehrere Leute einstellen, kann man wirklich an einer Hand fast abzählen. Oder vielleicht an zwei, wenn man ein bisschen tiefer guckt. Also solche Leute wie Burgschneider, die können das, Freihand kann das, Mytholon kann das wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann das Weivern, die haben auf jeden Fall mehrere. Das ist wirklich das ist so eine Besonderheit. So.
Ja, da müssen wir, glaube ich, tatsächlich auch nochmal mit solchen Leuten sprechen, weil ich weiß auch von damals, von einem Laden, ich nenne jetzt überhaupt gar keine Namen, aber ich weiß, dass die damals glaube ich, sehr viele Studenten und Praktikas, also Praktikas ja, natürlich damals von das war ja so vor 15 Jahren.
Damals sah ja auch der Markt komplett anders aus.
Und da konntest du halt mit Praktikas, die damals war es ja nicht so, dass Praktikas bezahlt werden mussten. Das heißt, du kannst einfach sagen, yo, machst bei uns ein halbes Jahr Praktikum, ja. lernst einen Monat lang oder 2 Wochen lang, wie du Labwaffen baust, oh. unsere Labwaffen, und dann baust du die und dann bist du total glücklich, weil du machst ja mit deinem, du machst ja Praktikum in deinem Job, in dem Bereich, der total geil ist.
Ich muss gestehen, damit kann man verdammt viele Praktikanten ködern, zumindest früher. Ich war
ehrlich gesagt, sind wir noch so.
Ja, ich war auch so jemand. Ich hab ein Praktikum in einem fucking Outpost. Das ist einer dieser, das war eine so Spiele, Trading Card und so weiter Ladenkette, die es in Köln gab. Im Leverkusen habe ich ein Praktikum gemacht unter einem absoluten Arschloch als Chef, nur weil ich damals so dermaßen auf Magic abgefahren bin und halt in einem Laden arbeiten wollte, ja. der Magic verkauft. Das war das schlechteste Praktikum meines Lebens, aber ich habe es trotzdem gefeiert, weil ich jeden Tag die Booster ausgeben durfte und selber mir ein paar Commons einstecken durfte und das nicht gesehen. Ich wurde in Magic Commons bezahlt.
Ja, in Commons?
Ja.
Wow.
Ja.
Wow. Das ist nicht, du hast ja fucking Booster Packs bekommen. Nein. Zum Einkaufspreis.
Nein. Der Chef hatte unten im Keller einen Stapel, wirklich so hohe Stapel von dem Tisch hoch, von einer Edition, wo er irgendwie Tausende aufgemacht hat, um irgendwie eigene Booster Packs zu bauen und so etwas für irgendwelche Draftabende. Und er hat irgendwann mir am Ende gesagt: So, ja, hast du gut gemacht. Geh doch mal zum Stapel und such dir 40 Uncommons raus.
40 Stück. War Commons oder Uncommons?
Ich durfte auch ein paar Uncommons mitnehmen.
Wow, 40 Stück. Aber ja, wirklich, das ist ja, sehr großzügig.
Das, der 15-jährige Dominik hat das damals hart abgefeiert.
Boah, bei Magic bin ich komplett draußen, gar keine Ahnung.
Ey, aber das war, aber es war weiß von, ich viel, es ist war nicht viel. Das ist wirklich einfach ein, du hast einen Wert von 3 Euro bekommen, ja, glaub, dafür, Magic, dass du so gute Arbeit geleistet
ich glaub,
hast.
Ich glaube, auf eBay bekommst du echt so ein 40er-Packen für 3 Euro.
Das ist echt viel.
Ja, aber in der Lab-Szene war es halt auch so. Leute haben es extrem abgefeiert, irgendwie 8 Stunden über über Bottiche voll Latexmilch zu hängen und Schwerter zu tunken.
Wobei
zu
schmieden.
Man muss auch eins sagen, also ich muss sagen, ich bin ja auch selber eine Firma, die ab und zu Praktikanten einstellt und die werden nicht so gut bezahlt. Wenn ich jetzt aber
sie werden bezahlt. Nein,
ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich so eine Labschmiede bin und die Labszene, die arbeitet ja auch ein bisschen, lebt ja auch ein bisschen damit, dass die Leute so ein bisschen quasi freiwillig mitarbeiten, ja, und so.
Doch.
Und wenn du jetzt irgendwie wirklich als Schüler, der gerade sein Abitur gemacht hat oder nach seiner Realschulabschluss, was weiß ich, irgendwie 3 Monate, 4 Monate Praktikum machen will, und das wird dann halt mit, weiß ich nicht, 400 Euro bezahlt und du hast dann eine schöne Zeit und wirst dann nicht ausgebeutet, sondern arbeitest da ganz normal und lernst was, ja, dann ist das auch okay. Also ich finde das nicht, für das finde ich nicht verwerflich, ich finde das vollkommen cool.
Ja, was ich halt sehr, sehr interessant finde, auch bei diesem Selbstständigwerden, bei Reichmetall sieht man es ja auch so, man kann sehr cool sich seine eigene IP schaffen. Mit ja, eigenem Look, mit eigenem Stil, mit einem Wiedererkennungswert, wie ich ja gesagt habe, man erkennt Reichmetall-Klamotten mittlerweile relativ gut. Und das ist auch etwas, was ich durchaus sehr, sehr interessant finde. So, das ist ja... ja, wie hast du diesen Stil eigentlich entwickelt? Das wäre mal so interessant. Von wo hast du deine initialen Inspirationen genommen für deinen Look und wie hast du den weiter kultiviert?
Ich habe primär schamlos bei den Freischärlern von Warhammer und bei Witcher geklaut. Ich schäme mich für nichts.
Okay, aber mittlerweile ist das ja schon so ein bisschen dein eigenes Ding. Hast du eigentlich so eine Art Style-Guide für dich selber oder ist das alles bei dir im Kopf? Das
ist immer bei mir im Kopf. Ich finde es auch mal furchtbar schwierig, dann irgendwie Skizzen zu machen, wenn jemand das möchte. Und ich denke so, weiß ich nicht, mache ich einfach irgendwie so. Und dann ist das halt auch fertig und dann sieht das halt gut aus. Aber aufs Papier bringen? Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht so gesehen. Ich mach halt einfach.
So, Freunde, es ist mal wieder soweit.
Jetzt ist es soweit.
Genau,
jetzt
kommt es. Wir preisen hier unsere Unterstützer an. Und die sind natürlich, das wissen wahrscheinlich mittlerweile alle, die uns hören oder sehen, aber wir sind nicht müde, diese tollen Leute anzupreisen. Und zwar Hartmann und Rübe. Und die unterstützen uns mit dem Fizzler, dem leckeren Likör, den ihr ab und zu im Fantasy oder auch im Endzeit findet, den wir absolut vergöttern und welcher das Treibmittel für das Bullshit-Bingo ist, denn wir machen zusammen den leckeren Roleplayer und das werdet ihr dann auch bald live sehen, wie wir uns das Zeug einmal machen, denn bald kommt unser Live-Bullshit-Bingo für unser 1000 Subscriber-Special und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, euch das Zeug zu geben, beim nächsten Einkauf sparen und zwar mit dem Code OTBLASE, alles auf Caps Lock eingegeben ohne Bindestrich und dann könnt ihr 15% sparen bei eurer nächsten Bestellung bei Hartmann und Rübe für einen Fizzler. Gibt es auch in sehr, sehr handlichen, man könnte sagen Flachmann-Flaschen-Format. Wie könntest du empfehlen?
Freunde,
ja,
ich will nur eins sagen. Wenn wir das ist ja das 1000 Abonnenten-Special, ja, in dem wir diesen Livestream machen. Wir haben ja schon eine Umfrage gemacht, dass wir versuchen, das am Wochenende zu machen, weil die meisten wollen das am Wochenende machen, aber scheißegal.
Für alle, die Umfrage finden wollen, mittlerweile haben wir Community-Posts auf YouTube, einfach auf unserem Kanal gehen und dann auf den Community-Tab und dann kommt ihr zu dieser Umfrage.
Das Allerwichtigste, wenn wir diesen Fizzler, diesen Roleplayer zusammen mixen, könnt ihr natürlich auch die Flaschen da haben. Das heißt, wir können quasi, wir werden vorher, wenn wir posten, ich weiß gar nicht wo, im Community-Post und auf Facebook auch noch,
ja,
wenn wir das posten, das Rezept, das heißt, ihr könnt schon alles einkaufen, das Eis schon mal in die Eisschale tun, die Zitrone in die Zitronen, in Zitronenglas, wo die Sachen reingehören und dann werden wir das zusammen schön zusammenmixen und dann werden wir uns ein paar richtig gute Dokumentationen gönnen. Wenn ihr Dokus habt, die ihr unbedingt, unbedingt sehen wollt auf diesem Live-Event der Sonderklasse, dann schreibt es in die Kommentare rein. Mhm. Und es wird, glaube ich, einer der größten Events aller Zeiten, vermute ich.
Ich gebe nochmal einen Spoiler raus, um welche, was eine Doku sein könnte. Es geht um eine uns sehr, sehr bekannte Großcon, die wir schon viele, viele Jahre besucht haben und die, sage ich mal.
Du meinst doch nicht etwa.
Ja.
Es kann nur eine von zweien sein, weil über das Epic gibt es leider keine krasse Doku. Noch nicht. Aber ja.
Die Saarländer greifen an. Wütende Saarländer auf dem Zeltplatz.
Genau. Und randaliert.
In Ordnung. So, aber jetzt erstmal die guttunende Werbung beiseite.
Momentan. Trinkst du denn gerne Fissner eigentlich?
Ja.
Ja, magst du?
Mit der Vitamintablette gemischt, schmeckt das richtig gut.
Genau, das, bevor wir nämlich die Werbung enden. Den Fissner haben wir nämlich zu dritt entdeckt. Der wurde uns nämlich damals, als wir beim Pack unsere Taverne betrieben haben, wurde nämlich die von einem guten Freund, wurde uns ganz, ganz viel Fissner hingestellt und hat gesagt, hier, das könnt ihr jetzt hier vertreiben.
Diesen Riesenkarton da, ne?
Ja, ja. So ein komischer Typ war das.
Der mehr Lehrgut hatten als Fissler.
Das war so ein ganz langer, habe ich gehört. So ein ganz, so einer, der ab und zu sehr,
uns
sehr
geworfen mit Flaschen.
Sehr, sehr stumpf auf uns einstarrt. Wie dem auch sei, momentan ist ja gerade was so die Hersteller im Lab angeht, so ein bisschen eine Entwicklung abzusehen, dass bestimmte Hersteller einfach wirklich sich immer mehr festigen und auch wesentlich größer werden. Und da wäre es mal interessant zu wissen, was hältst du von dieser Entwicklung? Ich rede jetzt zum Beispiel jetzt gerade von dem Zusammenschluss von Life Adventure Burgschneider, meinlabshop.de, also es ist kein richtiger Zusammenschluss, es ist eine Kooperation. Aber das ist ja eine relativ fundamentale Entwicklung. Was ist so deine Meinung, deine Perspektive auf?
Ja, halte ich per se für sinnvoll. Also ich finde dieses ganze Hobbyisten, also das ist eine Hobby halt immer nur so für, wie heißt das?
Für kleine
Interessensgruppen sein sollte, ist halt einfach nur Mist langsam. Also wir erreichen ja auch in der Szene halt eine Größe einfach, die halt so groß ist, dass man dann halt auch einfach mal mit einem Faden verloren.
Also ja, das stimmt schon. Es gibt Zuwachs in der Szene. Zum Beispiel jetzt das von Live Adventure betriebene Conquest ist das größte Lab auf der Welt. Dementsprechend ist das immer so ein schöner Barometer, dass die Szene auch wächst und dass die Szene auch so ein klein bisschen zentraler wird oder zumindest zusammengeschlossener wird. Und dann macht es schon durchaus Sinn, dass Leute sich so ein bisschen zusammenschließen und zusammentun.
Ja, da hat ja Burgschneider auch angekündigt auf der Weltenwerke, dass sie Skald einführen wollen. Das ist ja dann, glaube ich, auch eine. Ah,
das haben sie schon vorher auf dem Mittelpunkt gemacht, aber ist.
Ja, es ist Mittelpunkt, ja.
Es ist verständlich, dass das nicht jeder mitbekommt. Der Mittelpunkt ist immer
Der Mittelpunkt war das. Genau, und das ist ja eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, denn wir leben im Jahr 2020 und es sollte ja irgendwie selbstverständlich sein, dass wir halt auch in unserer Lab-Szene dann langsam auch mal sowas wie eine App haben, die halt uns ermöglicht, uns zu organisieren und zusammenzufassen, damit wir nicht alle immer nur auf Facebook rumcreepen müssen.
Ja, das wäre schon ein sehr, sehr interessantes Thema für sich, weil wir hatten ja auch zweimal die Jungs von LabGate hier, die ja auch diesen Versuch gestartet haben. Es gibt das Ning, was jetzt quasi den zweiten Anlauf versucht hat mit einer neuen Version. Ja, aber wie gesagt, es gibt Versuche, es gibt dieses Bestreben, die Szene ein bisschen weiter zusammenzufassen und zusammenzufügen. Und jetzt Skald zum Beispiel, die ja jetzt die Media Division von Life Adventure sind, die haben jetzt zum Beispiel auch ihren Livestream gestartet auf Twitch, wo sie fast versuchen, durchgängig Programm zu liefern, was auch ein interessanter Ansatz ist, was auf jeden Fall und wo auch auf jeden Fall sehr viel Know-how hintersteckt, was ich persönlich sehr, sehr begrüße, weil das, finde ich, ist immer einer der Probleme, wenn so etwas versucht wird, wenn einfach nicht das Know-how dahinter steckt und es quasi an technischen und einfach Wissens, Insider-Wissen mäßigen Gründen scheitert. Aber ja,
die Leute können wissen nicht, was sie machen,
meinst du?
Vollidioten, muss
ich
ja sagen.
Also nein, nicht unbedingt Vollidioten, aber man merkt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Videos über LARP auf YouTube sieht oder so, sieht man auf den ersten Blick, ob da jemand hinter sitzt, der YouTube schon mal gemacht hat oder sich mit Videos auf YouTube schon mal beschäftigt hat.
Oder einfach nur ein Bild alles zusammenschneidet, weil er Bock drauf hat.
Genau, und, stimmt, einfach, ja, und einfach irgendeine plärrende Musik drunter legt und irgendwelche Comic-Sans-Überschriften auf dem Video.
Man muss halt da auch immer sagen, du hast natürlich immer diese ganzen Con-Aufnahmen. Das ist halt so vergleichbar wie, ich mache jetzt für meine Freunde tolle Videos, wie ich jetzt gerade in Singapur bin und filme mich kurz hier am Markt und so.
Ich nehme ein Konzert mit meinem Smartphone auf. So
Dom, wir voll Idioten.
Das ist halt auf dem Drachenpfosten noch gefilmt von der Schlachtenwiese.
Ja, okay, das
oder
ist wieder was
anderes. Von einem lustigen Dolch dann.
Da haben wir schon einiges dazu gesagt und es ist und bleibt ein absoluter Cringe. Absoluter Cringe, meine Freunde. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt.
Aber das ist halt die eine Sache, was ja auch okay ist. Also ist immer, dass du auf jeder Con vielleicht auch Con-Bilder haben willst, wo du jetzt nicht unbedingt Moritz Jendral einlädst irgendwie für Totenbeschwörer.
Mittlerweile gibt es ja auch andere Leute wie der Link, wie Numi und so weiter. Ja,
lass dich ganz kurz, aber ganz bevor wir uns wieder. Das Problem ist, ich will mal einen Satz sagen und schweife so weit in diesem Satz aus in meinen Untersätzen, dass dann daraus wieder neue Themen generieren. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist vollkommen okay, dass man Bilder macht von der Con, also braucht man auch keinen Profi für. Man kann auch, ich finde es auch ganz cool, dass auch kleine Orgas einfach ein paar Videos machen von ihren Kram und so. Ah. Super cool. Aber was Galt halt macht, und das gibt's gerade jetzt in Deutschland halt wirklich super selten. Wir haben mal ein bisschen versucht, ein paar schöne Aufnahmen zu machen, haben da auf jeden Fall auch noch einen weiten Weg vor uns. Was Galt auf jeden Fall richtig gut hinbekommt, direkt von vornherein extrem cinematische Sachen zu machen. Genau. Und vor allen Dingen international, eigentlich der kompletten internationalen Community, und das merkst du auch in internationalen Facebook-Gruppen, zum Beispiel Lab Haven, der besten Facebook-Gruppe aller Zeiten, wo Sachen reingepostet werden, wo die Leute auch drauf reagieren und sehen, das ist ja auch auf Englisch teilweise, und wo die sehen so, ey, das ist auch Lab. Und das zeigt halt einerseits, dass die Lab-Szene auch Qualität haben kann. Das ist ja international jetzt nicht unbedingt so. Also sind die Qualitätsstandards schon ein bisschen anders.
Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema.
Aber ich finde...
Fast schon ein Thema für eine eigene Folge.
Ja, das ist auf jeden Fall Labhaven, die Folge.
Ich hatte ein Bullshit-Bingo sogar.
Oh ja. Oh ja.
Labhaven-Bullshit.
Ja, oder einfach nur Labhaven-Posts durchgehen vielleicht. Auf jeden Fall zeigt das ja genauso wie eigentlich auch Moritz Jendral als Fotos, jetzt halt nur im Bewegtbild, dass du halt wirklich einen richtig geilen Shit hast, auch in Deutschland und überhaupt generell. Und die machen natürlich dann nochmal auch Werbung für ihre eigene Marke, wodurch natürlich auch international dann deutsche Solarfirmen ja auch wie Burgschneider relevanter werden.
Ja klar, ist aber irgendwo ja aber auch eine gewisse Monopolisierung halt, ne, die dann da stattfindet, oder?
Also ich habe schon einige Stimmen gehört, die auch da wirklich sehr viel Skepsis geäußert haben. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt, dass sich das so ein bisschen selbst regelt. Einfach weil Leute haben einfach super viele Geschmäcker und es gibt super viele Leute, die sehr, sehr unterschiedliche Sachen suchen, und Burgschneider hat nicht alles. Mhm. Aber das ist auch nicht so schlimm. Burgschneider hat seinen eigenen Stil, genau wie Freihahn.
CP-Schuhe,
Mythodon, die haben alle ihren eigenen Stil, und für, dieser Stil ist halt so ein bisschen auch von dem herausgewachsen, was die Leute haben wollen. Und wenn jetzt irgendjemand daherkommt und sagen möchte, ich möchte aber lieber das Hemd von, keine Ahnung, von Mytholon haben, weil genau dieser Schnitt gefällt mir und das, was der Burgschneider hat, das sieht zwar auch cool aus, aber es passt nicht in meinen Stil rein, dann regelt sich das im Endeffekt selbst. Und ich glaube, da glaube ich, dass es keine absolute Monopolisierung geben wird.
Oder warum siehst du das mit der Monopolisierung?
Ja, weil es ja schon sehr, sehr raumannehmend ist quasi. Also sie decken ja viele Bereiche ab quasi. Ja. Beziehungsweise haben jetzt auch das Conquest ja gekauft.
Es gab auf jeden Fall dort einen sehr, sehr groß umfassenden Zusammenschnitt von Live Adventures, Burgschneider, wie schon gesagt, mein Labshop.de, aber auch noch ein paar andere. Allerdings, das wurde auch damals schon gesagt, sind das alles noch eigene Entitäten.
Ja.
Es ist quasi im Hintergrund ist es ein Zusammenschluss, aber die machen halt immer noch ihr eigenes Ding. So.
Ja, aber es ist ja irgendwie auch wichtig, dass das passiert, dass das halt irgendwie dann mal, sag ich jetzt mal, nicht immer nur so eine Hobbyistenhand ist alles, sondern auch von Geschäftsleuten halt vielleicht mal geführt wird, sodass halt dieses immer größer werdende Hobby dann halt auch vielleicht mal, weißt du, dass du dann halt auch mal anfangen kannst, zum Beispiel auf Geländen was zu bauen. Einfach weil da jemand hintersteht, der Ahnung hat,
wie
der
Geld hat. Auf Bogenwald.
Ja, zum Beispiel. Ja. Und mit der Expertise dann halt auch dementsprechend das möglich macht. Ne? Weil ich meine, guck dir mal bitte Kanada an, die haben da ganze Dörfer stehen, einfach von LARPern. Und wir creepen hier immer noch in der Lapsteinzeit rum, was irgendwie so Baugelände angeht.
Ja, wobei...
Das stimmt.
Wobei
das stimmt. Aber ist ja
Deutschland. Wenn ich auf die LARP-Stile international schaue, würde ich nicht sagen, dass wir in der Lapsteinzeit
sind. Aber was das angeht, also diese Bicolin, dieses kanadische Ding, wir können auch mal gucken, ob wir da gerade Bilder irgendwie zu finden. Auf jeden Fall, das Ding, das ist halt optisch, das, was sie da abliefern, ist das super geil.
Spielergruppen bauen Bilder, Gildenhäuser einfach.
Ja, das stimmt, das auch, das stimmt absolut. Das ist halt eine etwas andere Einstellung von der Infrastruktur, wenn es um den Teil geht. Da geht die Schere allerdings relativ auseinander in der Qualität von dem, was gebaut wird und von dem, wie es bespielt wird. Ist aber auch egal. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema und das ist auch... Die Sache ist, es gibt ja einige Leute, die sich so ein bisschen gegen diese Professionalisierung oder auch, wie man es nennen könnte, Kommerzialisierung, sehr, sehr sträuben oder das sehr, 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 sehr böse sehen. Da hat zum Beispiel der Jens Scholz, unser Kollege aus We New Kung Fu, einen sehr, sehr coolen Talk auf dem Mittelpunkt zugemacht, der damit sehr, sehr klinisch umgegangen ist und ganz klar gesagt hat, jo, das passiert. Die Frage ist nur, wer macht's? So, das war so TLDR von diesem Beitrag. Es wird Kommerzialisierung geben, es wird Monopolisierung geben. Die Frage ist nur, kommt das von Leuten, die absolut losgelöst vom Hobby sind, oder kommt es von Leuten aus dem Hobby heraus, die immer noch mit dem Hintergedanken das Ganze machen, die Szene besser zu machen?
Ja, ich denke, in der Situation sind wir definitiv nicht. Also, dass da völlig hobbyfremde Leute dran sitzen.
Nee,
ich denke auch, bei Burgschneider-Enthusiasten sitzen, die dann halt auch definitiv, versuchen, den Spirit aufrechtzuerhalten und was Cooles draus zu machen. Ne? Aber es ist halt,
es
muss halt passieren.
Also das denke ich mir nämlich auch immer. Ich habe mir immer gedacht, weil es gibt ja immer wieder viele Leute, man kommt ja immer Leute mit, die von einem was erzählen, Ideen und bla bla. Und von Geschäftsideen vor allen Dingen. Ja. Jetzt machen wir das Geld und alles, wenn in dieser Geschäftsidee in irgendeiner Weise Geld, wir machen jetzt Geld und LARP, irgendwie Verbindung geht. Erstens ist es ethisch, kann vielleicht funktionieren, je nachdem wie man es macht, aber es wird wahrscheinlich praktisch so nicht funktionieren. Du kannst Kohle machen mit allem möglichen, meiner Meinung nach, also wesentlich leichter zumindest. LARP kann man, glaube ich, mit Sicherheit auch seinen Lebensunterhalt verdienen, aber dieses, dass du damit halt wirklich dieses Ding hast, dass du sagst, damit mache ich jetzt das große Geld. Ich glaube, das funktioniert nicht. Du musst Bock auf das Thema, du musst Bock auf LARP haben
mit Herzblut
reingehen halt.
Das wird halt so ein Cash-Grab halt, ne? Wo dann halt irgendwie sehr wenig geboten wird, aber sehr viel gehypt wird, sodass die Leute halt einfach alle kommen. Ne? Und aber auch alles nur über Ehrenamt abwickelst, sodass die ganzen, dass du halt Herrscharen von Fanservice lieferst quasi.
Ja, das ist definitiv etwas, also wo ich schon mal ab und zu Bedenken gehört habe. Jetzt gerade, wenn man so in die, wenn man jetzt so diese nicht LARP, aber so Experience-Events sich anschaut, wo jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wo es diese komischen diesen Jahrmarkt-Freizeitpark mal gab, wo super viele Schausteller drin sind, die alle in diesen Fantasy-Rollen sind und man selber nimmt quasi so eine Softrolle an und kann kleine Quests machen, die alle so mit kleinen Minigames verbunden sind auf diesem Fantasy-Mittelalter-Freizeitpark. Das ist nicht richtig LARP, es geht aber in die Richtung LARP, aber es ist auf Kommerzialisierung ausgelegt. Man legt keinen Wert auf spielerische Darstellung und so weiter. Es soll einfach nur eine coole Experience bieten, für die Leute Geld bezahlen. Und das ist halt auch so etwas, wo Leute dann sagen, das ist dann quasi so der Brückenschlag von der schlechten Kommerzialisierung hin zum LARP, sozusagen.
Ja, wobei, ich finde halt, ich habe mir nicht komplett den Talk angeguckt von Jens Scholz, aber ich kenne so ein bisschen so diese Kernaussagen, dass es halt darum geht, dass du quasi wirklich diese Live-Experience hast, auch vielleicht in Disneyland und was weiß ich.
Ja.
Aber ich finde, das spricht ja eigentlich zwei verschiedene Gruppen an. Weil du hast halt wirklich die Live-Rollenspieler, gehe ich mal von aus, dass die meisten Leute das machen, weil sie wirklich da Herzblut reinstecken, weil sie vielleicht wirklich schon seit Ewigkeiten vielleicht irgendwie auch zum Beispiel Pen Paper gespielt haben und sagen so, Alter, ich will jetzt meinen Pen Paper Charakter, will ich jetzt gerne endlich mal live erleben. Und ja, da ist ja viel mehr...
Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Überschneidung gibt. Aber stell dir mal einfach vor, du bist ein LARPer und Star Wars Fan. Was, lege ich mal jetzt meine Hand ins Feuer, relativ oft der Fall ist. Sind wir mal ehrlich. Wenn du jetzt einem labenden Star Wars Fan oder einem Star Wars LARPer sagen könntest, ey, die haben jetzt eine neue Aktion in diesem neuen Star Wars Land in Disney. Du kannst quasi der Rebellion dich anschließen und kleine Bauteile für ein Lichtschwert im Park finden, in dem du mit anderen Schaustellern redest, die NSCs quasi redest, die Teil der Rebellion sind. Und dann kannst du in einem riesigen, super inszenierten Event dein eigenes Lichtschwert konstruieren, was du am Ende mitnehmen kannst, natürlich gegen ziemlich viel Bezahlung. Aber alles mit epischem, mit epischem Soundtrack, mit Schaustellern, die quasi so tun, als wärst du der nächste Auserwählte der Macht, der mit diesem Lichtschwert quasi seinen Weg als Jedi oder als Sith beginnt. Das alles, ich habe Videoaufnahmen von dem Ding gesehen. Das ist wirklich. Es ist schon.
Du denkst jetzt nicht aus, dass es
das ist die Sache. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen dafür benutzen kann. Es gibt super viele Leute,
die. Klar, kannst du sie benutzen.
Ist schon sehr, sehr episch zum Teil aufgebaut. Schon sehr, sehr episch. Und wenn du das dann irgendwelchen labenden Star Trek-Fans sagen kannst, dass du für $400 das machen kannst.
Labende oder Leute, die noch nicht laben und vielleicht quasi sowas suchen und dann sagen, okay, das ist der leichteste Einstieg für mich.
Ich würde mal sagen, damit köderst du Leute, die daran interessiert sind und Leute, die das absolut machen wollen. Also das ist, wegen dem Preis ist das wahrscheinlich nicht so das Krasseste. Aber wegen der Experience, wenn du dir einmal so ein Video anschaust, denkst du, das kann ich auch machen? Oh, da hätte ich schon sehr, sehr Bock drauf. Wenn Leute das immer mehr und mehr machen, glaube ich schon, dass das funktionieren würde. Ich glaube schon, dass das das Publikum
zieht. Weiß es nicht.
Ja, aber um jetzt nochmal auf das Kernthema zurückzukommen, wir haben jetzt quasi so einen Ausschlag wie Kommerzialisierung von LARP-Events gemacht. Ich persönlich, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, dass das Burgschneider macht, und so ein bisschen mal in Burgschneider reingeschaut habe, was die so machen und so weiter, musste ich ehrlich gesagt auch zugeben, dass ich das gut fand. Einfach weil das Ganze kann fürs Hobby gut werden, wenn diese Professionalisierung dahinter ordentlich gemacht wird. Man sieht jetzt zum Beispiel ja auch bei Burgschneider oder bei Live Adventures, die haben jetzt eine neue Con-Reihe gestartet mit der Sturmwacht. Super, super krass aufgezogen, mit einem fetten, epischen Trailer, den du ja auch schon gesehen hast.
Ja,
mit,
der war gut.
Mit einer unglaublichen Dichte an NSCs, die alle extrem gut ausgestattet waren und das alles natürlich dann noch mit ordentlichem Aftermovie und so weiter. Und das persönlich, es war eine okay Con von der Preiskost, von den Preispunkten her.
Ja.
Also höhere, klar, ganz klar höheres Drittel, aber vollkommen in Ordnung. Und da finde ich, wenn quasi die Verdienst, dieser Zusammenschluss von Burgschneider, Live Adventure und so weiter, wenn das Geld quasi in solche Events, so eine Qualität von Events rückfinanziert wird oder überhaupt erst möglich gemacht wird, solche Cons aufzuziehen mit einem besseren, wirtschaftlich besseren, mit einer wirtschaftlich besseren Firma drüber.
Ja,
dann finde ich das klasse. Dann kannst
du nämlich auch anfangen mit Monsterbauten richtigen oder da Leute reinzusetzen, die ja Profis drin sind oder halt NSCs besser auszustatten.
Ja.
Und alles. Das ist ja. Kriegst ja mehr raus, als du reingibst im Endeffekt, ne? Dann langfristig.
Ja.
Ja, man sieht ja auch zum Beispiel wirklich Bogenwald ist ja auch ein interessantes Ding. Ich weiß ja, ob das jetzt hundertprozentig gut ist. Doch eigentlich Hobby zu Beruf. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber es ist auf jeden Fall, wenn es so Richtung geht, was können LARPer so schaffen? Das ist natürlich bei weitem noch nicht so groß wie Bicolin, aber es ist von der Qualität her dieser Gebäude im Bogenwald, also es ist wahrscheinlich sogar größer. Wenn die Häuser sind nicht ganz so groß. Bicolin ist halt wirklich so, da sind halt fantastische Bauten, jeder baut da so sein Ding.
Irgendwas hin. Steht da überall.
Er sieht für den gemeinen Laper, ist es einfach das Allergeilste auf der Welt, weil es das Beste ist auf der Welt, was Laper so bisher gebaut haben. Und das Bogenwald ist halt so auf der anderen Seite noch so ein Ding, wo man sagen muss, das ist zwar kleiner, aber es ist halt vom Optischen her eigentlich stimmiger und wenn es, glaube ich, richtig durch ist, auch noch geiler. Ne?
Genau. Auf jeden Fall. Ein schönes Dorf, ne?
Und jetzt, um mal wieder auf dich zurückzukommen, was sehr interessant ist. Momentan, Corona-Zeit, ist ja alles ein bisschen ruhiger. Wenn alles wieder so ein bisschen Schwung aufnimmt, was ja, was hoffentlich, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich so im Laufe des nächsten Jahres ist, worauf bist du quasi auf die Flut von neuen Aufträgen vorbereitet? Hast du dir da schon was überlegt? Gibt es vielleicht irgendwelche richtig? Wenn du machst ja Auftragsarbeiten.
Ja.
Was, wenn die Leute dich kontaktieren, was sollten sie auf jeden Fall nicht machen?
PDFs schicken, die ich selber durchwälzen muss, um dann rauszufinden, was du ungefähr haben möchtest. Zum Beispiel. Okay. Habe ich dann einen Herren immer gehabt, oder habe ich immer noch, der schickt halt einfach seitenweise Kram und sagt dann, bitte schick mir einfach eine Mail, wo du kurz zusammenfasst, was möchtest du?
Okay.
Statt, ich lese mir jetzt nicht irgendwie 60 Seiten Designsheet durch, das zahlt mir ja keiner.
Bildmaterial, ist das besser als Text?
Ja gut, was bringt denn Bildmaterial, wenn du 27 verschiedene Bilder hast, die alle was anderes zeigen? Und dann
also was macht man am besten? Was brauchst du, wenn du...
eine klare Vorstellung, einfach auch nur vielleicht per Worte, einfach nur sagen, okay, das und das und das sind die Eckpunkte und die brauche ich. Und dann kann man darauf schon wieder ein Konzept zusammendampfen und was Cooles draus machen, statt dann halt, vielleicht ein bisschen dahin oder dahin und dann hiervon noch was und alles passt nicht zusammen und es funktioniert nicht.
Also auf jeden Fall prägnante, kurze Beschreibung oder prägnante, wenige, aber prägnante Bilder.
Ja, genau. Oder eine Skizze einfach selbst gemacht.
Genau, könnte man die einfach eine Skizze...
Da habe ich eine schöne Sammlung aus den besten Kinderbildmalereien von Kunden, die halt wunderschöne Skizzen gemacht haben, die halt aussehen...
Ich würde daraus
so schön aussehen.
Ich würde so, so ein Bilderbuch würde ich daraus machen.
Ja, dachte ich auch schon.
Ich könnte mir die ja sogar zeigen, wenn die anonym sind.
Das wäre aber indiskret.
Okay, vielleicht hab ich mal was gezeigt.
Ja, du hast auch schon was gezeigt. Ich habe ja auch noch.
Ja, okay. Das können wir.
Ich glaube, du warst der Typ, der nämlich drei Ellbogen hatte.
Okay, das können wir. die müssen alle mit Leder.
So, hier bitte aber alles runterschlitzen. Also.
Ja. Ja, richtig, du hast ja jetzt in deinem Repertoire neben Lederarbeiten, neben Schneiderarbeiten, neben Schusswaffen ja auch ein neues Spielzeug, und zwar eine Stickmaschine, die du wahrscheinlich dann auch sehr, sehr in großen Stile ansetzen kannst.
Ja, genau, die habe ich jetzt in der Corona-Zeit aus lauter Langeweile besorgt. Und,
was man nicht so alles macht.
Irgendwie muss man die Zeit ja füllen. So. Und dann habe ich da halt angefangen, halt allerhand Stickmuster zu machen. Mhm. Ja, und lässt sich sehen langsam, ne?
Was kannst du basteln?
Jetzt, Siegelbinder zum Beispiel. Was ist denn geiler, als wenn du irgendwie so ein Siegelband hast und das ist dann mit Elling vollgeschmiert? Braucht doch keiner, oder?
Und was kannst du jetzt machen? So, wir haben jetzt noch ein anderes. Das ist so besser, aber Imperial, die wissen eh, das ist okay. Aber wenn du jetzt nochmal, wenn wir jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Ritter, einen. Was gibt's doch für Charakterkonzepte? Einen,
weiß ich nicht. Einiges.
Mehr kenne ich nicht. So, und aber deswegen, weil ich finde das nämlich übertrieben geil, weil du kannst theoretisch, kannst du ja jede, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt irgendein Bild,
das ist auch wieder Imperial.
Es ist einfach alles Imperial hier.
Einen Wolf zum Beispiel. Wollt unbedingt einen Wolf auf dem Rücken haben, so groß, dann ist es für dich quasi relativ leicht stickbar auf die Klamotte.
Ja, klar. Am einfachsten natürlich, wenn man eine digitale Vorlage hat. Das ist ja eher sehr der unorthodoxe Weg, weil es gibt da so Hausmütterchen, die schwören da, du musst das alles einzeln setzen, jeden Stich. Sagen sie, nee, komm, ich digitalisiere das einfach und pack das da drauf und es sieht das schon gut aus.
Wenn man genug Zeit hat.
Ja, klar, so. Habe ich aber nicht. So. Deswegen digitalisiere das einfach und sieht okay aus, finde ich so.
Ja, wir haben ja die Dings, die OT-Blasen-Dinger.
Genau,
ja,
genau. Von den Prototypen mache ich dann gleich ein paar Beauty-Shots. Die sehen noch ein bisschen rough aus, aber das war quasi so die ersten Dinger, die da durchrauchen.
Ich habe ja eine Stickmaschine, wir können ja unbegrenzt mehr davon machen.
Wer von euch wollt ihr OT-Blasen auf näher haben für eure IT-Klamotte vielleicht sogar? Dann sagt Bescheid, nett ist drauf, dann ist der nächste Witcher vielleicht dann ein OT-Blasen-Fan.
Also ich sag mal so, für NZ-Klamotten würde das durchaus funktionieren.
Da geht auf jeden Fall einiges. Ja, total geil ist zum Beispiel, dass du dann halt da so ganze Spruchbänder machen kannst, ja, wo einfach dein Fließtext draufstehst. Innerhalb, wie lange dauert das? 10 Minuten? Und dann ist es fertig.
Ja, ja.
Kannst du es schon sticken lassen an der Maschine.
Auch wie das untere Fleisch hat das, glaube ich, auch diese Dinger, oder? Diese,
ja, so ein Kram.
Ja, die haben quasi... Also im bei Warhammer sind das Purity Seals, bei denen wären das dann quasi Unpurity Seals.
Ja, irgendwie so gleichen Totenscheine.
Ja, also das wäre
schon. Ja, aber für sowas finde ich es richtig geil, weil die sehen nämlich die meisten, auch unsere, sehen halt meistens irgendwann nach einer Con super trashig aus, weil es halt einfach, weil, ja.
Ja, so zerrippelte Kanten dann und dann kannst du ja kaum noch mal lesen, was draufsteht.
Ja.
So ein Scheiß halt.
Ja, mit solchen Sachen kann man sich dann auch an dich wenden.
Ja.
Für zu jeder Zeit. Das ist super. Wir werden natürlich deine Kontaktdaten in die Beschreibung packen, damit die Leute dir auf dich zukommen können.
Selbstredend.
Hoffentlich nur mit guten Aufträgen. Genau. Und was natürlich auch ein wichtige Sache ist, was man ansprechen muss, das sind Einzelanfertigungen. Es sind Anfertigungen nach Maß. Also sollten die Leute wahrscheinlich nicht glauben, so, ja, kannst du mir meine komplette Klamotte für einen Fuffi zusammenschießen? So, das
alles schon gehabt.
Ja, ich weiß, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Also da blutet mir selber das Herz, weil ich habe auch eine sehr kurze Zeit gedacht, so als Designer, vielleicht mache ich mich selbstständig und habe dann wirklich fast automatisch gesagt, nein, das werde ich nie im Leben.
Die Besten sind immer die dann ewig lange alle möglichen Ideen zusammenschmeißen und dann dir ellenlange Texte schreiben und dann sagst du, ja gut, was hast du für ein Budget gesetzt? So, ja, mehr als 200 soll es schon nicht kosten. Ne? So, ja, dann hier Seite, hier Mythondon, dann kannst du hier gucken, der Labshop, was kein Problem.
Nee, vor allem, genau, das ist, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, du hast halt einen Unterschied zwischen den ganzen Sachen, die von der Stange kommen, wo dann halt wirklich massenhaft angefertigt wird, nicht unbedingt in Deutschland, in der deutschen Näherei, sondern vielleicht irgendwo anders, wo es etwas günstiger ist.
Genau.
Ohne das jetzt zu verurteilen, aber das ist halt einfach günstiger und du nähst halt den Bums letztendlich von Hand und designst ja letztendlich jedes Ding. Und es ist noch eine Maß an Fertigung, das heißt, es passt dann wirklich dieser Person, die es halt bestellt hat.
Und ich glaube, das geht einfach mal raus an alle da draußen, die überlegen sich bei jemandem, der das an Eigenregie macht und keinen riesen Workshop hinter sich hat, seid einfach nicht, glaubt nicht, dass ihr für denselben Preis, wo ihr bei Mythalon einkaufen könnt, eine Klamotte bei solchen Leuten bekommt, weil da steckt wesentlich mehr drin und wesentlich mehr Aufwand, Zeit und so weiter drin. Die Sachen sind einfach teurer. Das ist einfach so.
Ja, das ist auch so ein Ding, das ich immer nicht verstehe. Ne? Ich meine, das sind dann Leute manchmal, die lassen sich dann für mehrere tausend Euro ein Bart schließen. Das ist dann okay, einen Handwerker zu bezahlen, aber wenn es darum geht, eine Labklamotte dann irgendwie zu bezahlen, fehlt da völlig der Bezug, dass das dann irgendwie auch Geld kosten könnte.
Ja.
Oder sich da jemand in seiner Freizeit halt hinsetzt dafür, so, ne? Oder in seiner Arbeitszeit.
Ich glaube, das muss einfach noch einmal ganz deutlich gesagt werden, einfach nur, damit Leute wirklich nicht mit diesem ganz komischen, utopischen Gedanken daran gehen, dass auf Maß geschneiderte, hergestellte Sachen komischerweise wesentlich teurer sind als den Kram, den man von der Stange kriegt. So.
Wie viel steckt denn da Hose ungefähr an Arbeitsstunden reingesteckt werden?
Ich glaube, das kommt drauf an, was es für eine Hose ist.
Wie viel braucht denn so ein, also damit man vielleicht eine Vorstellung bekommt, das sind ja letztendlich Arbeitsstunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mindestlohn kriege, würde ich ja, weiß ich nicht, irgendwie um die 9 Euro bekommen. Wie viel würdest du...
Das ist mal eine sehr intime Frage, die du hier stellst.
Nee, wie würdest du... Wie viel würdest du ungefähr für ein Hemd... Wie lange dauert so ein
für eine Produkt? Ordentliche Hose mit Leder abnähern und allem drum und dran, braucht schon 4 Tage. Ne? Also... muss ich erstmal hinsetzen, einen Schnitt machen. Dann muss man anfangen, den ganzen Lederkram zuzuschneiden, dann muss man den Stoff zuschneiden, dann muss man alles nähen, die ganzen Handnähte.
Ja. Und vor allem die
4 Tage ist noch gut gerechnet. So.
Ja, und die Arbeitstage ziehen sich ja nochmal in die Länge, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde nochmal Änderungswünsche hat.
Ja, genau.
Sowas in der Richtung.
Das
deswegen,
ist ja noch drin.
Ja, deswegen ist ja auch das Problem, man kann selten mit einer Zeit oder Preis Vorstellungen direkt am Anfang kommen. Das ist so, als ob du einen Tattoo-Typen fragst, okay, wie viel würde dieses Tattoo jetzt kosten? Ja, aber der kann das selten komplett wirklich auf den Euro genau sagen, sondern sagt so, vielleicht 500. So in den Dreh herum. Und so ungefähr so genau kann das, glaube ich, auch jemand, der handwerklich Sachen zusammenbaut, abschätzen. Wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sagt so, ah nee, das Rot gefällt mir jetzt doch nicht so am Leder, ist das noch möglich, vielleicht auszutauschen gegen braunes Leder und das dann
furchtbar.
Alles aufmachen, alles neu machen und so weiter und so fort. Deswegen,
das arme Tier.
Ja, deswegen geht auf jeden Fall mit anderen Preisvorstellungen an selbstständige Werkelnde in unserem Hobby heran.
Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier, der Georg, das ist schon ein langer Wunsch gewesen, dass er bei uns war. Vielen Dank. Georg, ich gebe dir die Hand, obwohl wir Corona hatten, aber wir setzen ja jetzt ja ohne.
Ich habe ja noch ein paar Wunden.
Das ist ja egal.
Genau, und dich, Georg, findet man unter Reichmetall auf Facebook.
www.reichmetall.de.
Genau, oder Reichmetall auf Facebook, das gibt es ja auch noch. Und ansonsten findet ihr natürlich die Seite in unserer Beschreibung.
Ja. Zum Thema Livestream noch eine wichtige Sache. Wie schon angekündigt, sollt ihr auch mitmachen können. Das bedeutet, dass wir einen Generator bauen, einen Bullshit-Bingo-Generator.
Oder einen Katalog.
Einen Katalog. Wir müssen mal gucken, wie genau wir das machen. Wir werden es auf jeden Fall für euch möglich machen. Oder wir machen irgendwie 10 verschiedene Dinger oder irgendwie sowas.
Ein Katalog halt wahrscheinlich mit 10 verschiedenen Varianten.
Also. Und dann könnt ihr dann zusammen mit euren Freunden zusammen einfach den Bums gucken auf YouTube.
Auf YouTube, ja.
Auf YouTube, selbstverständlich. Das ist das Mittel der Wahl. Ich freue mich total auf jeden Fall. Ich habe da mega, mega Bock drauf. Bullshit Bingo ist wunderbar.
Wir machen einen kleinen Giveaway. Das ist ja auch was Lustiges.
Oh ja.
Ja, und zwar, wenn ihr während wir Bullshit Bingo machen und ihr fotografiert euch, während ihr mitspielt quasi, könnt ihr uns das schicken und unter allen Einsendungen verlosen wir 3 oder ich glaube sogar 4, ich weiß es nicht genau, Drachenfest-DVDs von dem Jahr 2007, 2008 und 2009, also die gute Jahrgänge.
Sehr gute Jahrgänge.
Genau, und dann könnt ihr euch so ein bisschen geben, was momentan nicht stattfindet.
Ja. Was so auch nicht mehr stattfindet, weil es sehr, sehr alt ist, aber ja. Hey, vielleicht ist sogar noch eine Pfisterflasche mit dabei. Wir können es nicht versprechen, mal gucken, ob wir da ein bisschen noch was bekommen, aber diese DVDs, die kriegt ihr safe. Und die sind gut, wir haben die letztens komplett nochmal durchgeguckt. Es ist wirklich Gold, es ist wunderbar, ich freue mich drauf und ich würde sagen, jetzt wird der ganze Bums hier abgerissen und wir sind fertig.
Alles klar. Also macht es gut.
Ciao, Leute. Holt eure Fisserflaschen raus, baut daraus irgendwie vielleicht irgendwie so eine Rohrbombe.
Jetzt holst du das wieder raus, oder was?
Ja, okay.
So begrabe es endlich.
Tschö.
Molotov-Cocktail.
Wow. Ciao, Leute.